Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch.
Und dem bekennenden Giffer Kolja Unger.
Wow. Genau, du sagst es schon, wir sprechen heute über GIFs, das steht für Graphics Interchange Format. Und das ist ein Bildformat, das aber auch Animationen ermöglicht. So kurze, kleine Animationen, Loops letztendlich. Und diese Animationen, die sind aus den sozialen Medien und Chatverläufen dieser Welt absolut nicht mehr wegzudenken. Kolja, was ist denn so dein Lieblings-GIF?
Also was ich am liebsten mag, ist, wenn ich so ausdrücken will, dass ich warte. Da gibt es so ein Bild von Krümelmonster aus der Sesamstraße. Da sitzt in so einem dicken Office und er trommelt so mit seinen Fingern so rum. Wahrscheinlich wartet er auf einen Keks. Ich warte dann natürlich darauf, dass jemand lacht über dieses tolle GIF.
Du hast mir dieses GIF tatsächlich auch mal geschickt, weil ich ein
Weil du wieder getrödelt hast.
Ja, weil
du wieder
getrödelt hast, ja. Ja.
Bis halt, weil du hast mich wieder sitzen lassen. Ich habe hier ewig im Studio gewartet, bis du kommst. Weil du
und dann
wieder...
kam dieses GIF. Ja. Ich habe dann darüber dann nicht gelacht.
Okay. Und was ist, worüber lachst du? Was für, über was für GIFs lachst du?
Also ich benutze...
Es ist einfach witzig, komm.
Ja, GIFs sind auf jeden Fall witzig. Also ich finde ja immer, wenn so Diskurse online stattfinden, die ein wenig kontrovers sind, dann posten Leute ja auch das Michael Jackson-GIF, wie er sich so Popcorn in den Mund reinstopft. Ja. So nach dem Motto so, ich höre jetzt mal zu und schau mal so, ja, gib mir das Popcorn. Was geht hier eigentlich? Und dann, was ich auch ganz gerne selber nutze, ist Captain Picard, wie er sich so die Hand vor den Kopf schlägt. Das Face Palm-Ding, ne? Wenn etwas so ganz peinlich war oder ganz doof, dann benutzt man das.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Mhm. Wir haben Bilder aus der Populärkultur, ne? Michael Jackson, Captain Picard, Krümelmonster, die aber man tut immer so, wenn man ein GIF schickt, als wäre man das selber.
Ja, man identifiziert sich so ein wenig mit dem GIF. Ne? Das GIF präsentiert so eine gewisse, also einen gewissen emotionalen Zustand, den man dann damit ausdrücken möchte. Also da geht es ja einfach um so eine sehr schnelle und kompakte Darstellung von Emotionen, die Sachverhalte einfach auch total klar auf den Punkt bringt. Und der Medienwissenschaftler Tillmann Baumgärtel, der hat ein Buch geschrieben über GIFs oder auch GIFs, wie Erfinder Steve Willeheit sie aussprach damals. Siegfried Fischer hat mit Herrn Baumgärtel über die Animationsloops gesprochen.
Gerade war das 10 Jahre Instagram-Jubiläum. Die Kommunikation über Bilder, bewegt oder unbewegt, die gab es natürlich schon vorher, hat aber stetig zugenommen. Und weil digitale Bildkulturen unsere Interaktionen stark prägen, hat der Wagenbach Verlag dazu eine Reihe aufgelegt, in der nun auch Tillmann Baumgärtel schreibt, und zwar über GIFs, das Graphics Interchange Format. Das war die erste Möglichkeit, im Netz bewegte Bilder zu zeigen. Ab 1987, ursprünglich also ein technisches Tool, aus dem etwas sehr Kreatives wurde und das 30 Jahre später immer noch angesagt ist, obwohl sich ja die Technik ziemlich weiterentwickelt hat inzwischen. Ich spreche jetzt kurz vor der Sendung mit Tillmann Baumgärtel, Professor für Medientheorie an der Hochschule Mainz. Ja, Herr Baumgärtel, warum scheint das GIF alle Zeiten zu überleben? Ist es nur Retrogeist oder steckt da mehr dahinter?
Also ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Zeichen dafür, dass das Internet so angefangen hat, seine eigene Geschichte zu entdecken. Aber davon nur abgesehen, haben wir gerade das Wort Tool benutzt. Also es ist einfach ein sehr gutes Werkzeug im Internet, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch bei Mobiltelefonen. Ich glaube, dass das GIF dadurch wieder so ein bisschen aus der Versenkung geholt worden ist, weil man da halt mit einem Bild, das ja bekanntlich mehr als 1000 Worte sagt, einen Kommentar abgeben kann bei sozialen Medien wie bei Twitter, wo man sonst halt ein langes Statement unter Umständen schreiben würde. Und so diese Zugänglichkeit und diese Geschwindigkeit, mit der man da reagieren kann, hat, glaube ich, dem GIF das Leben gerettet. Es gibt auch Webseiten, die einem da entsprechende Möglichkeiten anbieten. Man muss da gar nicht irgendwelche Fotospezialprogramme machen, aber vor allen Dingen kursieren halt schon unheimlich viele GIFs. Das ist eigentlich so eine Lingua Franca des Internets geworden, die man sich halt auch selbst runterladen kann. Es gibt Datenbanken, es gibt Webseiten wie Giphy, wo man schon nach Stichwörtern suchen kann. Also dadurch ist das auch nochmal sehr viel leichter geworden, mit GIFs sich zu artikulieren.
Höhlenzeichnung des Web nennen Sie es ja, weil es eben schon so alt ist. Und Evergreen aus Versehen, das schreiben Sie im Untertitel zu Ihrem Aufsatz über das GIF, weil die Entwickler seinerzeit gar nicht das beabsichtigt hatten, was draus geworden ist. Was wollten die eigentlich?
Eigentlich ging es nur um 1987, gab es zwar schon natürlich schon das Internet, aber für Privatleute war das zu der Zeit eigentlich vollkommen unzugänglich. Da gab es halt solche Online-Dienste wie CompuServe oder AOL damals. Und bei CompuServe hat man eigentlich nach einer Methode gesucht, um Bilder von einem Computer zum anderen, also transportieren zu können. Das ging, aber man konnte sie nicht auf allen Computertypen, die es damals so gab, wie Commodore, Amiga, Amstrad angucken, weil die halt verschiedene Betriebssysteme und verschiedene Bildbearbeitungsprogramme hatten. GIF steht für Graphic Interchange Format und damit sollte man Bilder halt auf beliebigen Computersystemen angucken können. Das war eigentlich die technische Innovation und auch gar nicht war eigentlich gedacht, dass man halt bewegte Bilder darstellen konnte. Das war eigentlich so ein Zufallsnebeneffekt, mit dem am Anfang keiner gerechnet hatte und den niemand auf dem Schirm hatte.
Ja, und dann kommt der Mensch, ne, der User, und greift ein und macht sich das so zu eigen. Also der nimmt diese Angebote aus dem Netz und schafft was Eigenes draus. Das macht das Internet ja irgendwie spannend. Waren die Räume damals dafür vielleicht größer als heute, weil es noch nicht so kommerzialisiert alles war?
Also man musste auch wahrscheinlich sich ein bisschen mehr Mühe geben, ja. Also damals gab es halt nicht diese Suchmaschinen, damals gab es nicht diese große Auswahl an Bildern. Gerade vor dem Hintergrund ist es halt auch faszinierend und ist eigentlich auch so mein Thema auch generell in meiner Forschung, immer wieder zu sehen, wie erst so technologische Standards uns vorgegeben werden von den Unternehmen, von Programmierern und wie dann der User selbst damit umgeht und halt aus solchen technischen Formaten und technischen Zwängen auch so ganze Kulturen entstehen können. Und wie gesagt, das GIF hat sich halt wirklich sehr lange gehalten, weil es offenbar so ein flexibles Kommunikationsinstrument ist, das eigentlich aus so einem ganz starren technischen Standard entstanden ist.
Ja, starr war es ja auch anfangs, ne? Das GIF 1.0 war mehr so ein Piktogramm. Sie geben so Beispiele, erinnert man sich vielleicht noch dunkel dran, da sieht man dann vielleicht einen Briefkasten mit so einer beweglichen Klappe, der dann auf meine E-Mails irgendwie hinweist. Dann der Schritt zu GIF 2.0, der Nullerjahre, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass es viel mehr mit Bedeutung dann auch aufgeladen wurde. Also Bewegung natürlich, aber auch Bedeutung und auch Deutung zulässt oder erfordert geradezu, ne?
Genau, also diese alten GIFs, die oft nur aus ein paar Pixelpünktchen in so einem 32x32 Raster bestanden, die konnten halt eigentlich nur wie so ein Piktogramm funktionieren. Also so wie, keine Ahnung, das Zeichen, das das an der WC-Tür zeigt, dass da halt die Toilette ist. So einen einfachen Wortersatz haben die im Grunde geliefert. Und diese animierten sind ja in der Regel Bilder aus Fernsehserien oder aus Filmen oder aus Amateuraufnahmen. Und da ist natürlich der Interpretationsspielraum des Nutzers geht da wesentlich weit. Und es gibt durchaus auch GIFs, die so eine Ambivalenz haben. Also in dem Buch nenne ich so ein Beispiel aus einer Szene von dem Hauptdarsteller von The Great Lebowski, der sich in so einem Drink rührt und so einen komischen Gesichtsausdruck macht, den man sowohl so als Fragestellung betrachten kann. Meinst du das eigentlich ernst? Oder es kann auch heißen, ich höre dir zu, ich bin aufmerksam. Also plötzlich sind diese kleinen GIF-Animationsbildchen sind halt sehr viel vieldeutiger geworden.
Ja, und sind Sie damit nicht auch dann dem Meme eigentlich sehr, sehr ähnlich? Also ich kann fast da die Unterscheidung dann nicht mehr finden.
Ja, also bei Meme denke ich immer noch an eine Schrift-Text-Kombination. Ja. Aber es gibt natürlich auch da Bilder, die für sich selbst sprechen. Da ist dann halt der Bewegungsaspekt kommt beim GIF noch dazu. Aber es ist auf jeden Fall eine vergleichbare Art der digitalen Kommunikation und der genuinen digitalen Kommunikation. Sowas hat halt vor dem Internet nur in sehr eingeschränktem Maße gegeben und sowas wie das GIF eigentlich gar nicht. Also bei Harry Potter gibt es halt diese Zeitung, wo sich die Bilder in der Zeitung bewegen. Aber tatsächlich ist das halt was nur bei digitalen Medien geht.
Das Beispiel, was Sie gerade gebracht haben, Jeff Bridges, Big Lebowski. Also dieses Bild von Bridges steht jetzt immer für eine bestimmte Reaktion.
Ja, für welche bestimmte Reaktion denn genau? Also das würde ich sagen, ist wirklich so ein Beispiel, wo es so eine Ambivalenz gibt. Mhm. Es gibt andere Bilder, die sehr viel klarer sind. Es gibt, die auch wirklich so eine kulturelle Konnotation inzwischen erhalten haben und auch eigentlich schon wieder so auf die Welt jenseits des Internets, falls es sowas überhaupt noch geben sollte, Auswirkungen haben. Also zum Beispiel diese Facepalm-Geste von Patrick Stewart als Kapitän der Enterprise. Das ist ein sehr beliebtes Bild. Also man sieht den Schauspieler, wie er sich so die Hand vor den Stirn schlägt und das hat wirklich auch wieder so einen Begriff dafür gefunden, nämlich Facepalm. Und Leute sagen das auch mittlerweile im Gespräch, ohne sich noch an die Stirn zu fassen, weil das halt kulturell so durchgesetzt und gelernt ist, zumindest in so einer bestimmten Szene. Es ist natürlich auch immer noch ein Distinktionsmerkmal, solche Bilder richtig lesen zu können. Also 70-Jährige können das vielleicht nicht so leicht wie Leute, die halt so als Millennials bezeichnet werden. Aber da hat sich eben dann halt auch so eine eigene Kultur entwickelt, auch mit so einer gewissen Expertise. Und die wissen dann sehr genau, welches Bild für was steht.
Ja, when Orson Welles in die Hände klatscht, ne? Citizen Kane, das kann man dann auch natürlich rauslösen. Der Kontext spielt keine Rolle mehr, das versteht jeder.
Ne? Gesichtsausdruck, da kann man ja auch, das könnte man auch sagen, also wenn man den Film kennt, hat es auch nochmal eine andere Bedeutung, glaube ich, als wenn man das ohne Kontext sieht. In dem Film klatscht er seiner neuen Frau zu, die als Opernsängerin auftritt, obwohl sie eigentlich nicht singen kann, und er versucht da so die Menge zum Mitklatschen zu bewegen. Wenn man ihn nur so mit dem missgelaunten Gesichtsausdruck sieht, kann man es eigentlich eher so verstehen, dass man so sich über jemanden lustig macht. Also auch da ist wieder so eine gewisse Vieldeutbarkeit im Spiel.
Tilman Baumgärtel, kommen wir mal auf das Phänomen Endlosschleife. Denn wie gesagt, diese Momente werden ja dann in Endlosschleife gezeigt. Also wenn die Plattennadel hängt oder früher hing, sagen wir mal, dann laufe ich ja schnell hin und stelle das ab, weil es mich nervt. Visuell nervt das nicht? Was hat denn das für einen Effekt eigentlich auf uns?
Wenn man sich lang genug anguckt, nervt es natürlich schon.
Ja.
Aber das ist natürlich genau die Eigenschaft, die das GIF, wie gesagt, halt auch so für dieses etwas flüchtigere oder nicht so aufmerksame, zerstreute Art der Smartphone-Kommunikation so interessant gemacht hat, dass man auch mal kurz nicht hingucken kann und man verpasst eigentlich nichts. Ich habe ein ganzes Buch über Loops geschrieben, wie das von Künstlern eingesetzt worden ist in der Musik und auch in der Videokunst beispielsweise. Und da ging es genau oft halt entweder darum, dass man damit wirklich den Zuschauer nerven wollte oder aber auch, dass man dadurch so ekstatische Momente auslösen wollte, wie zum Beispiel in der Tanzmusik bei Techno oder so. Wollte das eigentlich auch in dem Buch damals schon thematisieren, das Meme, aber ich habe schnell gemerkt, dass da eigentlich diese ästhetische Absicht nicht dahinter steckt. Das ist wirklich die Einschränkung des Formats, die jetzt unseren abgelenkten Rezeptionsweisen entgegenkommt, die da wichtig ist.
Sie sprechen allerdings von Bedeutungsentleerung durch diese ewige Wiederholung auch, ne, in Ihrem Buch.
Ja, also wenn man lang genug drauf guckt, was halt keiner macht, dann nimmt natürlich irgendwann die Sinnhaftigkeit ab und man fängt auch an, und das ist vielleicht wieder was für die digitale Kultur der Gegenwart, was typisch ist, dass man anfängt so auf Details zu achten, die man vorher gar nicht beobachtet hat. Das ganze Internet ist ja auch so eine Beobachterkultur geworden, wo plötzlich in Bildhintergründen irgendwelche Sachen auffallen, die vorher halt niemand beobachtet hat. Wenn sich 1 Million Menschen das Bild angucken, dann entdecken die da halt Sachen, die vorher nicht drin waren. Und da spielt, glaube ich, das Meme auch so ein bisschen mit rein, dass man halt durch diese Zerlegung in ganz kleine Bildelemente plötzlich halt auch so Bedeutungsresiduen entdeckt, die ja eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind.
Ja, mit so Apps wie Boomerang kann man das dann auch selber herstellen mit seinem täglichen, ja, mit seinen alltäglichen Momenten, ne? Vorwärts, rückwärts, Endlosschleife. Eigentlich ist es ja eine Gratisform, das GIF, aber durch so Plattformen wie Giphy wird es kommerzialisiert. Das ist dann eine Suchmaschine, die profitiert davon. Urheberrechte interessieren nicht. Also wenn ich hier so eine Filmszene benutzen möchte im Deutschlandfunk, muss ich gleich das Justiziariat erstmal fragen, ob das geht.
Die sagen nein.
Oft sagen sie nein. Ja. Aber ja, was ist daraus geworden? Also aus dieser eigentlich gratis, dieser Geschenkkultur war das ursprünglich. Und jetzt auf einmal machen da wieder andere Geld raus.
Ja, das ist ein bisschen die Geschichte des Internets. Ja. Am Beispiel eines Dateiformates erzählt, ich meine, Facebook, die Giphy jetzt gerade vor ein paar Monaten für 400 Millionen Dollar gekauft haben und die mir damit auch für mein Buch so ein bisschen die Endpointe geliefert haben. Facebook haben ja schon die soziale Kommunikation, den sozialen Austausch zu der Basis von ihrem Geschäftsmodell gemacht und kommerzialisieren das gnadenlos und lesen alles mit und verfolgen alles mit, um uns halt maßgeschneiderte Werbung zu liefern. Und da scheint jetzt auch das GIF eine weitere Informationsquelle zu sein. Bei Facebook waren ja interessanterweise GIFs ganz lange verboten, weil die das als so eine Art visuelle Graffiti betrachtet haben und nicht haben wollten. Da musste man irgendwann Mark Zuckerberg klein beigeben, weil es einfach zu beliebt war, als dass man es hätte ignorieren können. Und man weiß im Grunde im Augenblick gar nicht so richtig, ist eigentlich nie begründet worden, warum Facebook diese Suchmaschine für GIFs jetzt kaufen will. Und ein Verdacht ist, dass man halt dadurch, wie GIFs eingesetzt werden und wo die sich akkumulieren und zu welchen Themen gerade besonders viele GIFs gesucht wird, dass das eine weitere Methode ist, das Internet zu durchleuchten und Trends und Entwicklungen, auf die man dann selber reagieren kann, ausfindig zu machen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass was als so eine liebenswerte Amateurkultur, so im klassischen Internet-Spirit angefangen hat, jetzt ein Teil eines Geschäftsmodells geworden ist und ein paar Leute damit zu Multimillionären geworden sind, zum Beispiel diese Giphy-Gründer.
Nachzulesen bei Tilman Baumgärtel in seinem Buch GIFs, Evergreen aus Versehen, in der Reihe Wagenbach Digitale Bildkulturen erschienen. Vielen Dank, Herr Baumgärtel.
Ja, vielen Dank. Wiederhören.
Raphael, wir brauchen unbedingt ein Corso-GIF. Wie könnte es aussehen?
Oh, ein Corso-GIF?
Wir haben ja unser Logo hier bei Spotify zum Beispiel.
Ja, ich muss an diese Disco-Kugel jetzt denken, die sich so dreht, aber das würde ja jetzt nicht unbedingt zur Sendung passen.
Die hängt an so einem Kran. Wie könnte das sein, ja? Oh.
Corso-GIF ist wirklich sehr schwierig, Kolja.
So ein GIF, was man sich schickt, um sich zu erinnern, es ist wieder Corso-Zeit. Aber es ist natürlich jederzeit Corso-Zeit, denn jederzeit können Sie unseren Podcast hören, zum Beispiel überall dort, wo man Podcast hören kann, oder natürlich am liebsten in unserer DLF-Audiothek-App.
Die gibt es kostenlos zum Download.
kostenlos ist natürlich auch unsere Internetseite ohne Werbung mit den besten Informationen aus Corso, Kunst und Pop. deutschlandfunk.de/Corso.
Ganz genau. Und Raphael Smarzow
und Kolja Unger schicken euch ein Goodbye-GIF.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.